Der Spieler auf dem Klanggrund. Ein Porträt des Soundperformers Andreas Glauser. Andreas Glauser, geboren 1973, lebt in Luzern. Er studierte an der Hochschule für Gestaltung und Moderation und schloss mit dem Diplom in bildender Kunst ab. Er ist als Künstler, Musiker und Organisator tätig und mit Ausstellungen und Soundperformances im In- und Ausland präsent. In seinem Audiostudio experimentiert er mit Geräten wie Orgeln, Mischpulten, Bandmaschinen und Computern. Zusammen mit Julia Kählin leitet er das Art Production Label Brainhall.
Andreas, wir sind zu Gast in deinem Atelier in Emmenbruck und ich möchte dich zuerst fragen, an was schaffst du im Moment, womit beschäftigst du dich zurzeit?
Jetzt gerade im Moment bin ich eigentlich an verschiedenen Sachen. Ich habe gerade eine Ausstellung vorbereitet, die so im OT ist. Das ist ein Kunstraum hier in Luzern. So eine Klanginstallation machen. Also es ist eigentlich ein Video mit Audio, wo man mich hört live. Also quasi, ich mache eigentlich ein Instant Composing mit Dichtung.
Bezeichnest dich selber als Geräuscher. Wie kommst du auf den Begriff? Was ist ein Geräuscher?
Ja, ein Geräuscher ist vielleicht einer, der eigentlich mit Tönen arbeitet, aber die Töne irgendwie mehr einen Geräuschpegel haben und mehr eine Verwandtschaft mit vielleicht maschinellem oder nicht schöntönigem. Ja, vielleicht wird man einfach zum Geräuscher, weil man nie dahin gehört und nie richtig reinpasst. Und irgendwie, ja, ist so ein seltsamer Begriff und würde das vielleicht noch recht passen für das, was ich so mache.
Bist du denn irgendwie zwischen Stuhl und Bank oder fühlst dich wie zwischen Stuhl und Bank, dass du sagst, so nie nicht richtig hineingehörst?
Ja, es ist... Das ist ein bisschen dramatisch.
Also,
es ist nicht dramatisch, es ist das, was man vielleicht ein bisschen denkt, dass es so ist, weil man auf einem Gebiet arbeitet, wo man überall auch man kann präsent sein kann, man kann mit Ausstellungen etwas machen, man kann aber auch viele Konzerte machen. Also, man ist aber überall vielleicht immer mehr ein Exot, weil bei den einen ist man ein Musiker und bei diesen ist man ein Künstler, oder? Irgendwie will man überall so nicht ganz so klar platziert werden kann. Mhm. Und so tut man sich dann immer so in einem Zwischenbereich bewegen.
Ja.
Aber es hat auch viel Vorteil, weil es macht das Ganze viel vielseitiger.
Mit was für Geräten schaffst du? Kannst du uns deine wichtigsten Instrumente kurz vorstellen?
Ja, also generell schaffe ich eigentlich so analog hauptsächlich. Und weil ich während im Studium schon finanziell auch nicht so halt studentenmässig tätig war, habe ich angefangen selber ein Instrumentarium zu entwickeln mit alt ausrangierte Elektrogeräte und vor allem auch Mischpult. Und über die Jahre habe ich das für mich so ein perfektionieren. In einem bestimmten Sinn oder umgetüftelt und arbeite jetzt eigentlich hauptsächlich mit alten Mischpulten, wo ich mit Rückkopplungsverfahren etc. eigentlich meine Geräuschideen erzeuge. Unterstütze tue ich das noch mit alten Analogurgeln, weil die haben auch sehr so einen kräftigen Sound und ein eigenwilliges Innenleben, was noch eine gute Ergänzung ist.
Also welche Qualitäten besitzt denn deiner Meinung nach die analoge Klangverarbeitung?
Ja, es ist, ich glaube, der Unterschied, dass es nicht ein gerechnetes Signal ist, sondern ein Signal, das eben durch die ganze Innereien von einem Mischpult läuft, also durch die Oszillatoren und IQs und so. Und die, auch zum Beispiel nur schon durch die Wärme oder durch die Einflüsse oder so, können eine enorme Spannweite an Sound erzeugen, die wow, irgendwie, ich bin wieder fast, also mich fasziniert das immer wieder, also irgendwie, es ist auf eine Art total unkontrolliert und gleichzeitig lebt man es im Griff bekommen und kann so wie eine Klangwelt entstehen lassen, die auch physisch, wo stark ist, wo einfach intensiv ist, mhm. Und wo, ja, irgendwie, aus der heutigen Sicht, wo man auch noch den Computer hat, halt einfach eine unglaubliche Direktheit hat. Mhm. Eine Unverbrauchtheit eigentlich auch. Was ich natürlich beifüge, ist, dass ich natürlich auch sehr viel mit dem Computer arbeite, aber eigentlich mehr in der Endbearbeitung.
Ja.
Und ich glaube auch, man kann auch gute Sachen mit dem Computer machen, um mich halt klar aus der Leidenschaft auf das Analogen entschieden.
Ja, ja. Ist es so, dass du deine Handschrift auch durch die mechanische Veränderung von einem vorgefertigten System suchst? Oder anders gefragt, warum präparierst du denn deine Geräte?
Ja, ich glaube, das habe ich schon immer. Es ist irgendwie so, ich habe etwas von mir und dann ist mich immer wundern, wie es ist, wenn es nicht so ist, wie man es brauchen sollte. Und irgendwie, ich habe eine Regel von mir und dann ich von drüber studieren, wie ich die noch anders anwenden könnte. Ich glaube, das ist so ein Charakterzug, der sich da immer wieder durchschleicht. Es ist wirklich auch irgendwie, es hat schon etwas Faszinierendes, wenn man etwas anders braucht, als gedacht worden wäre und das aber irgendwie auch mit dem das Gerät wieder irgendwie hat und eine neue Blüte quasi bringen, ja. Mhm. Und ich glaube auch irgendwie, es ist wirklich, wenn man sich ein bisschen mit Kunst und so beschäftigt, dann irgendwie, also für mich gehört fast ein bisschen dazu, dass man andere Wege sucht, damit irgendwie etwas anderes kommt. Ich finde, es braucht es viel. Es entstehen gar nicht neue Ideen, die vielleicht plötzlich irgendwie wieder wichtig werden können. Ich meine, zum Beispiel das Theremin ist ja irgendwie... Der Theremin war ein bisschen ein Spinner mit seiner Idee, dass man eigentlich mit Stromkurven und eigentlich dass man einen Stab nicht berührt, irgendwie einen Ton erzeugt, oder? Mhm. Ich meine, ein Hitchcock-Film ohne das wäre ja wahrscheinlich
anders.
Ja, oder wäre vielleicht nicht die Identität,
ja.
Oder?
Ja.
Also, es braucht einfach vielleicht auch die den Part vom Spinner übernehmen, ja. Im positiven Sinn, im wichtigen Sinn.
Ja.
Nicht, wie man findet, es ist schlecht, wenn man es richtig braucht, aber wie es einfach neugierig macht.
Kannst du uns mal anhand von einem Gerät so einen konkreten Eingriff beschreiben?
Der Eingriff ist eigentlich, wir haben hier ein altes Samick-Mischpult vor uns. Das sind damals so beliebte Proberaum-Mischpulte, weil es recht billig war und recht viel können. Das zum Beispiel ist einmal im Wasser gelegen und hat einen hübschen Wasserschaden noch gehabt.
Mhm.
An dem speziell ist, dass ich mit nur Rückkopplungen mache mit dem. Also ich zerstöre eigentlich. Ich habe zwei Kanäle, wo ich das Signal reinbekomme, zum Beispiel von einer Orgel oder von einem anderen Mischpult, und eigentlich mache ich bei dem nichts anderes als durch Rückkopplungen Signal zerstören oder anzugreifen oder zu multiplizieren. Für das habe ich nebenan alte so Effektgerät und IQs und also ein Reverb und ein Prozessor, der eigentlich das alles unterstützt.
Mhm. Kannst du noch sagen, wie so eine Rückkopplung aufbaust oder provozierst?
Ich provoziere sie eigentlich, indem dass ich Signal plage. Signal, wenn ich hinlade, plage ich eigentlich. Ich finde noch schauen, ich habe jetzt gerade nichts dran angeschlossen, aber ich denke, es sollte gehen. Das Faszinierende daran ist, dass da eine riesige Welt an Geräusche aufgeht. Ich riskiere geschwind da mal ein Signal aus den reinen Störungen vom Mischpult rauszuholen. Moment. Ich habe ein Signal. Ist das da noch einmal? Ach du. Also das ist jetzt eigentlich nur schon eine Rückkopplung, die es jetzt einfach nur schon mal das Gerät alleine gegeben hat. Mhm. Und eigentlich längert mir das jetzt schon zum auch eigentlich die weiteren zu provozieren quasi. Wir könnten jetzt natürlich noch. Es ist natürlich jetzt nur einfach mal so ein gerade raus. Interessant ist natürlich, wenn die Geräte zusammengehängt sind und sich gegenseitig anfangen mit Signal vernetzen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es jemanden gehört und wie ich denke, der ist ein bisschen sehr abgefahren. Was aber eigentlich so dazu zu sagen ist, ist die Tatsache, dass eigentlich viele Geräte, die man kauft, Synthes und so, recht viel Verwandtschaft haben wie so ein selber gebautes System. Das sind eigentlich auch Frequenzen, wo eigentlich durch zum Beispiel die Oszillatoren eigentlich gleich quasi angetrieben werden und eigentlich durch das Filtern genau in der Geschwindigkeit und so verändert wird. Da passiert eigentlich etwas fast ein bisschen Ähnliches, aber eigentlich sind einfach die Geräusche, die Brummen und die Ohren, die eigentlich dann sich eigentlich da im Mischpult quasi um die eigene Achse zu drehen. Ja, ich glaube, es ist halt wirklich eine Idee, die mir gekommen ist, weil ich selber Tonquellen erzeugen wollte. Aber ich musste mir überlegen, wie kann ich das selber machen.
Ja.
Und so kommt man dann drauf, ja.
Auf so eine Arbeitsmethode.
Ja, genau.
Und kommst du dir vor, dass du so ein Gerät aufschraubst und mit einem Lötkolben?
Ja, ich bin ein bisschen weniger der Löter.
Ja.
In dem Sinn. Ich muss eigentlich... Mich interessiert natürlich schon eigentlich auch das Eingreifen, nur bin ich mehr der Kabler eigentlich. Ich bin eigentlich mehr der Kabler als der, der läutet.
Als der, der läutet.
Ja, aber vielleicht ist das dann der nächste Schritt.
Das Verstehen von der Technik, mit der du arbeitest?
Ja, es ist wichtig, aber manchmal ist es auch wichtig, wenn man nicht alles weiss, weil es braucht damals einen Preise Unkenntnis, um Sachen zu machen, die der Profi nie machen würde, also wo man nicht macht. Ich glaube, wenn man zum Beispiel schaut, DAP zum Beispiel, ich meine, was in diesen Studios damals in England und Jamaika und so alles für Aufnahmeleute gemacht worden sind und auch Rückkopplungen und Schlaufen und also, was die alles gemacht haben mit ihren primitiven Studios, die sie zum Teil hatten. Und alles müssen rausholen, sind die nicht ganz anders, also sind die ähnlich vorgegangen. Es hat ähnliche radikale Lösungen gegeben, um Sounds total zu pushen, um Bass noch viel tiefer zu bekommen. Und ja. Also ich habe auch sehr viel abgelost, auch schon früher.
Ja.
Auch immer wieder. Also, und das ist ein Sound, wo das eben schon in den 60er Jahren und so schon total, also total fast alchemistisch mit dem Studiogerät experimentiert wurde. Mit der Zeit, es wird wie zu einer Klaviatur, weil man halt mit dem übt, wie ein anderer vielleicht Klavier spielt, oder?
Am 16. März im OT-Raum für aktuelle Kunst in Luzern eine faszinierende Performance gegeben. Zuhörer haben dich gesehen, umringt von vier grossen Modulen, von denen jedes einen eigenen Charakter hatte. Ja, du bist dort angestanden wie ein einsamer Commander im Cockpit von seinem Raumschiff. So. Ist das manchmal auch auf dem Gefühl her, so, wenn du so eine Performance machst, in der Mitte des Raums, umgeben von Zuschauern?
Ja, vielleicht fühlt sich, ja, vielleicht halt, wie es sich so ein Solist anfühlt. Also, man ist, also gerade bei diesen Geräten ist immer ein Absturzrisiko natürlich auch dabei. Also, man kann die schönsten Klänge haben, und es kann plötzlich weg sein. Aber es kann auch sich total steigern und meistens kommt man dann auch in so ein Feeling rein, dass man irgendwie nur noch das Richtige macht. Und dann kommt man wie der Ablauf und die Dramaturgie und so fort, wie alles in sich auch reinspielen. Wie es halt auch ein Instant Composing ist und gleichzeitig die Erfahrung vom Improvisieren, also wie ich auch sonst viele improvisierte Konzerte mache, plus halt das Handwerk, das du mit den Geräten so dir aneignest. Ja. Es gibt wie so einen, so eine Mischung zwischen Improvisieren, Komponieren im Moment und so.
Ja, also das Konzert ist etwa 25 Minuten gegangen. Und ja, hören wir uns vielleicht zwei, drei Passagen an, dann kannst du uns ein paar Insider-Informationen.
Gut. Was ich dort gemacht habe, ist wirklich, wirklich rein alles Rückkopplungen gewesen, bis auf einen super primitiven Oszillatoren-Synthi, den ich gebraucht habe, um irgendwie drei Töne anzubringen. Und ich gefunden habe, was drin braucht.
Ja.
Ja.
Du beginnst eigentlich sehr reduziert.
Mhm.
Kannst du sagen, was da in dem Moment passiert, also bei dem Intro quasi, wonach suchst du da irgendwie?
Ja gut,
suchst du noch etwas?
Nein, das Intro ist eigentlich, wenn man mit so, gerade jetzt so improvisiert mit so Geräten schafft und das Instant Composing macht, muss man sich ja schon bewusst sein, dass man muss der Zuhörer wieder hineinkommen, weil es eben eine total ungewöhnliche Ton- und Klangwelt ist. Also, zudem ist es ja nicht interessant, wenn eine Katze gerade zum Sackhaus ist. Also, wie so ein bisschen halt vielleicht wie langsam das abheben, wenn man jetzt schon vom Cockpit redet, dann können wir auch vom Raumschiff reden. Ja, also das ist wirklich, das ist so die Idee gewesen und ich eigentlich schon auch wichtig finde, weil ja, ich denke, ich verstehe, wenn das jemand den Hirn verbrannt findet. Aber gleichzeitig denke ich, eben, wenn man den Leuten wie so ein bisschen die Möglichkeit lässt, so mal reinzuhocken und langsam so das so reinzugleiten, dann.
Bei 5 Minuten sind wir an dieser Passage da. Plötzlich sehr durchdringende Sounds, fast ein bisschen eine Bohrmaschine in einem Rohbau.
Ja, erinnert, ja,
es geht ein bisschen durch Mark und Bein.
Mhm.
gibt es eine innere Partitur, nach der du vorgehst? Also nach welchen Vorstellungen modulierst du deine Sounds?
Ja, es ist so ein Gemisch. Von an gibt es die Partitur im Kopf, wo eben, wie fange ich an und wie kann ich das weiterentwickeln? Wie kann ich es spannend behalten? Oder? Das ist zum Beispiel das eine Anker, und dann gibt es das andere, dass gerade auch beim Machen ein Sound vorkommen kann, wo man einfach im Moment muss wieder checken, wow, das ist super, irgendwie der. Und gleichzeitig will ich dann doch nicht den Faden völlig verlieren und mich völlig hingeben einem Sound, den ich jetzt habe, sondern will das integrieren, mit dem weiter modulieren und trotzdem die Idee weiterverfolgen. Also, ja, es ist mir wirklich wichtig, dass das Ganze eine Spannung hat und behaltet, oder? Also, finde ich auch noch wichtig, weil ich glaube, das Publikum soll auch nicht unterschätzen. Also, ich glaube, vielfach erlebt man ja selber, wenn man am Konzert ist und man wie mehr Kopf hängt, das wird nie ein Ende finden und irgendwie, ja.
Sorry.
So gut.
Um die 11 Minuten entstehen Beats, die du aber alsbald wieder auflösest. Das ist räumlich, finde ich, sehr interessante Passage. Aber da fällt auch auf, dass du gefundene Sachen, wie zum Beispiel ein Beat, eben nicht wirklich auspressest. So.
Mhm.
Also du gehst immer sofort wieder weiter. Warum ist das so?
Ja, es ist ja eigentlich, es ist ein Takt, aber es ist ein Beat, aber der Beat hebt sich eigentlich nur in dem, dass Frequenzen sich überlappen und beschneiden. Also das sind dann eigentlich das mehr wie Switchen, also von Beat und so, das Hin- und Her-Switchen von Frequenzen, die sich eigentlich im Weg sind. Das ist nicht eine Beatmaschine. Ja, es ist eigentlich meistens kurz interessant und dann ist aber das Modulieren von dem ist dann eben auch das Reizvolle. Und ich glaube auch irgendwie, es wartet immer die nächste Frequenz drauf. Und ich mache ja eigentlich kein Techno, also, obwohl ich ja mit dem eigentlich auch gross geworden bin. Also ich bin jetzt in dieser Generation aufgewachsen, wo nach dem Punk und Independent der Techno nachher noch. Ich habe auch noch sehr weit bekommen.
so um die 14, 15 Minuten herum, klingt das dann recht brachial. Mhm. Es erfolgt aber so der absolute Ausbruch, so der Erfolg nicht. Mhm. Und nachher gelangt man wieder fast so, es ist wie auf dem Meeresgrund runtergekommen. So quasi, also für mich war es so, gewesen, wie ein Ursprung vom Sound gekommen.
Ah ja.
Oder? Also um die 17 Minuten herum bist du dann etwa an dieser Stelle gewesen, und das hat so getönt. Für mich ist das so richtig in der Tiefe, oder? Mhm. Was machst du da unten denn? So, wenn man das so sagen kann, was machst du da unten?
Ja, ich komme vielleicht wirklich viel von, oder ich könnte mir vorstellen, ich komme von einem Berg oben ab oder so, ins Tal ab. Was mache ich da unten? Ich glaube, vielleicht kratze ich irgendwie am Gestein. Es ist wie, es hat wirklich viel mit Höhen und Tiefen zu tun. Also, mit wie Bergen überklimmen und wieder ins Tal runterfahren. Oder eben irgendwie in ein Meer runtertauchen, was ich auch noch einen schönen Vergleich finde. Ja, das ist eine gute Frage. Die Tonne komme ich auch an, weil je nachdem, an welchem Gerät dass ich arbeite, gerade im Moment, komme ich auch entweder in eine Tieflage oder in eine helle. Also, ich weiss auch, mit welchem, dass ich vielleicht dass ich integrieren oder mehr brauchen halt auch dann mehr feine Sounds bekommen oder eben so schwere, wo halt sehr so ein bisschen sind, wo so wie etwas Lähmendes vielleicht da haben. Und es ist eben vielleicht wie, ja, dass die Geräte haben alle ihre Eigenschaften und Charaktere und so, dann ich es dann einsetzen in der Dramaturgie. Ja. Aber es ist halt wirklich etwas, wo man auch nicht so zwingen kann, weil man hat das in den Geräten, wo gerade drin ist. Und das kann extrem intensiv sein oder auch vielleicht wieder ein bisschen feiner sein. Mhm. Und das gehört halt dann wie auch dazu, dass man halt das wie gerade im Moment erkennt und so auch mit dem Ablauf integriert, dass es eigentlich eine runde Sache gibt.
Ja.
Von dort her irgendwie, ich dann irgendwie quasi verrückt, dass er voll drauf los ist und ein riesen, also quasi den ganzen Raum quasi kurz zugedeckt hat mit einem Brummen oder einem Rauschen, sondern ja, dann hat es vielleicht aber eine andere Qualität gehabt. Also ist er vielleicht wie wohlwollender gewesen und kommt sanfter runter und so, ja. Ich finde, das gehört, ja, es ist auch vielleicht etwas, was man heute gar nicht mehr so hat, dass man mit etwas, dass man so gewisse Gutmütigkeit muss haben, damit irgendwie das Ganze in sich stimmt. Und es braucht wie eine Gutmütigkeit, es braucht wie so eine Nachsicht und so ein bisschen ein Variieren mit diesen Geräten.
Ja.
denkst du den Charakter von deinen Klängen vor? Also gibt es irgendwie so ein Vordenken oder das Imaginieren von so Klangfarben? Oder?
Ja, bis zu einem bestimmten Grad. Ja. Also ein bisschen schon. Es gibt so die Routen, die ich kann, wo ich weiss, was ich erwarten kann. Aber es gibt halt auch immer wieder die Überraschungsmomente, wo man eine neue Einstellung hat, wo dann gerade irgendwie ein Brummen oder ein Surren oder so. Es geht ja eigentlich, muss man ja schwer mal sagen, es geht ja eigentlich um Töne, um mich. Also ja, es geht eigentlich um Töne, die eigentlich als Töne nicht unbedingt akzeptiert würden, im klassischen Sinn.
Ja.
Es sind eigentlich wirklich Surren und Brummen, also irgendwie Rauschen und Dröhnen.
Rauschen und Dröhnen.
Ja, also es sind Unarten von dem, was man würde sagen. Es ist ein Ton. Für dich die Klangfarben sind vielleicht mehr wie steinig oder sandig oder so. Also wie, sie haben wie einen, oder körnig, könnte man sagen. Sie sind wie so.
Ist denn etwas, was du mit deinem Sound bei anderen erreichen möchtest?
Ja, ich habe nicht, es ist nicht eine klare Botschaft dahinter irgendwie. Aber es ist vielleicht wie eine Haltung dahinter. Dass zum Beispiel da ist jetzt jemand, der einen Weg sucht, irgendwie auf eine andere Art, zum Beispiel Emotionen zu erzeugen. Man hat so viele Sachen gespeichert, die irgendwie mit Erlebnissen zu tun haben und so, wo vielleicht auch durch eine Geräuschpassage plötzlich wieder wachgerufen werden. Und ich erstaune das selber immer, aber das wird mir immer wieder so ein gesagt, ja, da ist mir halt das in Sinn gekommen, irgendwie. Wie es so abstrakt ist, glaube ich. Also eigentlich ist es wie so radikal nackt und abstrakt ist. Die Leute haben eigentlich gerade viel offen und erinnern einem vielleicht ändern etwas an, was vielleicht irgendwie bei einer herkömmlichen Musikkonserve weniger ist. Oder anders, natürlich, wenn ich zurückdenke, gibt es auch so Bands und so, die total Einfluss genommen haben auf mich und so.
Gibt es für dich Vorbilder im Bereich von der bildenden Kunst und der Musik?
Also einer, wo mir eigentlich immer, also wo mir wirklich das geöffnet hat, so, das ist eigentlich so eine Dieter Roth ist für mich so eine Figur, oder so, wo man wie eigentlich die Freiheit vom künstlerischen Schaffen eigentlich wie näher gebracht hat. Und auch irgendwie, dass wir irgendwie jemand, der mit allen Medien kreuz und quer durcheinander einfach geschaffen hat und irgendwie vielfach irgendwie auch einfach den Fluss produziert hat und irgendwie ja. Also gut, ich meine, es gibt gerade zu Manchester ist natürlich ein Riesenpflaster, wo gute Sachen hergekommen sind. Mhm. Also ich hätte auch den Fall, wenn schon erwähnen, wo irgendwie der Marquis Smith so, oder der Oberkauz von der Independence-Szene, wo ich, mhm. wo ich irgendwie so als Teenager viel gehört habe und auch heute, also heute natürlich auch noch. Ich habe zum Beispiel die Smiths, die sind natürlich total Pop gemacht, aber haben dafür zum Beispiel über Text irgendwie eine extreme Ironie und Bissigkeit gehabt. Also von dort her sehr eine wichtige Band, obwohl ich eigentlich als Schweizer eigentlich das gar nicht richtig nachfühlen kann. Was in einem Gleichaltrigen, der in England aufgewachsen ist, irgendwie vielleicht für Perspektiven und so erfahren, mit dieser Band zum Beispiel zusammenkommen, oder?
Ich wünsche mir eine Musik und ich weiß, dass ich sie schreiben werde, die völlig frei ist von Motiven oder die nur aus einem fortwährenden Motiv besteht, das sich nie auf sich selbst bezieht, noch je unterbrochen wird. Claude Debussy anlässlich eines Gesprächs bei der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900.
Siehst du dich als jemand, der Debussy seine Vision weitertreibt?
Komisch. wenn ich den Satz so höre, dann hätte ich natürlich jetzt gerade sagen, ja, natürlich. Ich denke, er hat das aus einem anderen, also in einem ganz anderen Moment gesagt, von seinem Leben, wie auch von der Zeit, von der Geschichte. Also irgendwie hat das zu einem Beginn des neuen Jahrhunderts gesagt, wo eigentlich nachher eigentlich ein sehr verbohrtes Jahrhundert geworden ist. Oder? Ich glaube, 1900 hat man wie 2000 gemeint, jetzt ging alles auf und werde schön und bunt. Mhm. Und nachher ist alles irgendwie in Nässe gelandet. Und also 1900. Mhm. Und heute irgendwie, ich weiß nicht, ob es viel besser ist auf eine andere Art. Es ist alles ein bisschen schneller und digitaler, aber nicht eigentlich besser. Und ich glaube, auch wenn es das gibt, es wird immer einen schweren Stand haben.
Aber man darf davon träumen.
Natürlich darf man davon träumen, man darf es auch machen, aber man muss nicht meinen, dass es irgendwie gerade beklatscht wird. Und ja. Das vielleicht gerade so eine euphorische Stimmung gemeint, dass er das Gefühl hat, ja, die Leute werden jetzt offen und die Leute werden jetzt irgendwie kulturell oder sie werden Weltbürger. Mhm. Wir reisen total viel rum und sind eigentlich überhaupt keine Weltbürger geworden. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass ich etwas so akustisch verwirklichen kann, wie er meint. Aber wenn ich jetzt heute mit der Hoffnung lebe, dass das eine Entdeckung gibt oder ein Aufschrei durch unser durch die Menschheit, dann wäre das naiv und irgendwie völlig neben der Schuhe. Also, ja. Also in meiner Lebensgeschichte hatte ich schon die Zeiten gehabt, wo ich mich so besonders anarchistisch gefühlt habe und so quasi so Untergrund und so, weiss nicht was, aber lustigerweise durch das fortschreitende Leben entdeckt man überall, mit Verrat und Widerspruch entdeckt man überall mit der Zeit. Und
auch bei dir selber?
Natürlich, ich meine, man entdeckt so in seiner ganzen Handlung so die Momente, wo man die Sachen ein bisschen la grazie oder so.
Gibt es denn auch eine Angst vor Sentimentalität, vor Kitsch, vor zu viel Emotion?
So. Ja, das ist mal eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich bin so ein bisschen trocken und das bewahrt vielleicht ein bisschen davon.
Welche Projekte stehen in nächster Zeit an?
Also unser grosses Projekt ist das Festival, das wir machen. Das Brainhall-Festival. Also das dritte schon. Das ist am 20. und 21. April. Dann ja, sind noch viele Aufnahmesachen. Ich habe jetzt auch also ein sehr interessantes Projekt, wenn ich mit der Franziska Link aufgelesen bin, mit den alten Orgeln und eigentlich uns auch mit den Trönen beschäftigen. Und dann ist mit Christian Buchen und CD langsam so ein bisschen fertig werden. So alles kreuz und quer durcheinander zu lassen. Also,
machst du das?
Ja, ja, also ich bin so also fähig, irgendwie ein Klavierkonzert zu lassen und nachher eine Batzox-Platte zu lassen, ohne rot zu werden. Vielleicht hat das eben viel mit meiner Arbeit zu tun. Mich interessiert nicht richtig und falsch, dass irgendwie, oder gut und schlecht, sondern mich interessiert, ist es auf den Punkt gekommen oder nicht? Also irgendwie hat es eine Bedeutung in dem, dass es da ist und irgendwie, wie es auch entstanden ist. Mhm. Was auch nachhaltig ist. Mhm. Und das eben, das gibt Sachen, die erfüllen das wie einfach der Leiger nur schon oder die Überzeugung, wie es auftritt. Oder?
Das war der Spieler auf dem Klanggrund. Ein Porträt des Soundperformers Andreas Glauser. Eine Produktion der Trial and Error Group. Regie und Bearbeitung Christoph Kramer. Sprecher Elmar Kurze. Sie hörten Ausschnitte aus den Kompositionen Random Generator und System von Andreas Glauser, sowie Ausschnitte aus weiteren Stücken, die in Zusammenarbeit mit Christian Bucher, Marc Unternährer und Joanna Aderi entstanden sind. Das von Brainhall organisierte dritte Festival der Geräusche findet am 20. und 21. April in Horb bei Luzern in der Zwischenbühne statt. Glausers Arbeit »Bist du nun schlecht oder bist du gut?« wird vom 16. April bis zum 20. Mai im OT-Raum für aktuelle Kunst in Luzern, Eichwaldstraße 27, zu sehen und zu hören sein. Informationen zu Andreas Glauser und dem Art Production Label Brainhall finden Sie unter www.brainhall.net.